Rainer Wörz hat der Bibelstunde den Text aus 3. Mose 23, 15 bis 21 zugrunde gelegt. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Danach sollt ihr zählen vom Tag nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tag nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote bringen als Schwingopfer, von 2 Zehnteln feines Mehl, gesäuert und gebacken, als Erstlingsgabe für den Herrn. Und ihr sollt hierzu bringen, neben euren Broten, 7 einjährige Lämmer ohne Fehler und einen jungen Stier und 2 Widder. Das soll des Herrn Brandopfer sein, mit ihren Speisopfern und Trankopfern, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Dazu sollt ihr opfern einen Ziegenbock zum Sündopfer und 2 einjährige Lämmer zum Dankopfer. Und der Priester soll sie als Schwingopfer schwingen, damit den Erstlingsbroten samt den Erstlingsbroten und den 2 Lämmern vor dem Herrn. Das alles soll als ein Schwingopfer dem Herrn heilig sein und dem Priester gehören. Und ihr sollt an diesem Tag eine heilige Versammlung ausrufen. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Eine ewige Ordnung soll das sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Ich bete. Herr, ich danke dir für dein Wort. Danke, dass du uns immer aufforderst, zu erkennen, dich wahrzunehmen, dich in unserem Umfeld, jeden persönlich und auch mich selber wahrzunehmen. Danke für das Ausbreiten deiner Güten und Gnade, die du uns immer offenbart hast und immer wieder neu offenbarst in deinem Sohn Jesus. Hilf uns nun, Hörende zu sein und mit offenen Ohren, mit offenem Verstand, mit offenem Herzen hinzuhören, was du jetzt für uns hast. Begegne uns jetzt an der Stelle, wo wir es brauchen, mit deinem Heiligen Geist. Und bevollmächtige und segne Rainer Wörz, jetzt das auszulegen und das zu sagen, was du ihm aufs Herz gelegt hast. Dir sei Lob und Ehre. Amen.
Ja, immer wieder hört man, insbesondere auch von älteren Christen oder gar Sterbenden, ich hoffe, dass es mir reicht. Das klingt sehr demütig und man muss auch gerade, wenn ein Mensch in der letzten Lebensphase ist, auch sehr barmherzig sein. Manchmal setzt der Feind nochmal alles dran, um hier den Übergang besonders schwer zu machen. Da darf man also nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Aber ganz objektiv muss man sagen, dem liegt ein völlig falsches Verständnis, rein lehrmäßig gesehen, zugrunde. Es reicht keinem von uns, nicht einem. Aber es ist der Herr, der uns akzeptiert und der uns Gnade gibt und der uns begnadigt hat und der uns das Leben gibt. Der uns gerecht gemacht hat. Also ich hoffe, es reicht mir, das bringt ja so ein bisschen mehr zum Ausdruck, als liegt es an mir. Es liegt aber nicht an mir, sondern es liegt dann am Herrn. Und der hat die Sache ein für alle Mal entschieden am Kreuz auf Golgatha. Natürlich hat die Verkündigung auch ihren Anteil, die falsche Verkündigung über Gnade und Gericht an diesen Fehlern. Da wird dann schon eben mal die Gemeinde bei den Schafen und Böcken verortet, Matthäus 25, und da muss man Gutes tun, damit es reicht. Da wird dann am großen weißen Thron plötzlich die Bücher auch für die Glaubenden aufgetan und sie werden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht. Da wird dann munter die erste Auferstehung auf die Gemeinde bezogen. Und wenn das alles so Kraut und Rüben ist, dann braucht man sich nicht wundern, dass kein klares Gnadenverständnis, kein klares Evangeliumsverständnis da ist. Tatsache ist, dass Gerichte im Heilsplan Gottes eine wichtige Rolle spielen. Und wenn wir uns jetzt das dritte Mal mit Rosh Hashanah beschäftigen, dann soll das auch der Schwerpunkt sein, bevor wir auf diesen ganz, ganz großen Feiertag im Judentum, Yom Kippur, den großen Versöhnungstag, zugehen. Ist ja ein bisschen ein Rätsel. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe. Ich war am Wochenende in der Schweiz. Vielleicht habe ich es auch da gesagt. Also es ist ja verheißen, dass an den hohen Feiertagen, wenn sie das Volk Israel das im Gehorsam macht und insbesondere zu den 3 Wallfahrtsfesten, dass Gott sie schützen wird und der Feind sie nicht überfallen wird. War schon ein bisschen speziell, dass 1973 ausgerechnet an diesem höchsten aller Feiertage, Yom Kippur, es Gott zugelassen hat, dass diese arabischen Staaten im Yom Kippur-Krieg, darum heißt er auch so, die haben das ausnutzen wollen, dass das ganze Leben im Land stillsteht, die Armee und insbesondere Regierungsspitze auch Warnungen nicht wirklich ernst genommen hat und relativ unvorbereitet. Und dann an diesem Tag, das hat dann fast in die Katastrophe geführt. Warum Gott es zugelassen hat, weiß ich nicht. Sicherlich ist damit auch eine Botschaft verbunden. Eine könnte sein, der Sechstagekrieg, den ja Israel so in einem Wunder gewonnen hat, an drei Fronten, blitzschnell mit der eigenen Luftwaffe, die ägyptische Luftwaffe, dann oben an der syrischen Grenze agiert und dann nachher auch Jordanien. Und das hat zu einer Euphorie geführt und zu einem gewissen, wir sind unbesiegbar. Und zu einem gewissen Stolz, und das ist immer so, das ist im eigenen Leben so, das ist in einer Firma so, das ist in einem Volk so. Danach geht's vor Überheblichkeit meistens schief und es folgt eine Demütigung. Vielleicht war das auch hier der Grund. Wir haben bei Rosh Hashanah, und ich finde dieses Thema so interessant, man könnte ja sagen, ach, die Feste Israels ist mir doch egal. Aber ich finde es interessant, dass Gott Anweisungen gibt und darin verborgen seinen ganzen Heilsplan. Und dass er auch Details dann in diesen Festordnungen oder auch in anderen Ordnungen des alten Bundes von der Heilsgeschichte verborgen hat, die man so im Neuen Testament gar nicht findet. Also die Linien ja, aber die Details oder die einzelnen Elemente nicht. Und wenn wir Rosh Hashanah, dieses erste der drei Herbstfeste im Monat Tischri anschauen, dann, wir kommen nach zu den anderen beiden, Yom Kippur und Sukkot, dann im Lauf der nächsten Bibelstunden, dann müssen wir sagen, wir haben gesagt, dass Rosh Hashanah, dieses Neujahrsfest, Rosh heißt ja Haupt des Jahres, Anfang des Jahres. Es ist übrigens ein Stück weit ein Ungehorsam, dass ja mit der Erlösung, dem Freikauf aus Ägypten, Pesach, durch das Passahlamm, Pfosten, sollte ja eigentlich die Zeit umgestellt werden und das Jahr mit dem Monat Nisan beginnen. Der hat jetzt gerade in Israel begonnen, hast du mir gerade gesagt. Die feiern jetzt demnächst, es könnte fast so ziemlich dieses Jahr auf Ostern auffallen. Das hat man ja entkoppelt dann im Lauf der Kirchengeschichte im 3., 4. Jahrhundert oder 2. sogar schon. Müsst ihr nochmal nachschauen. Jedenfalls dieses Passafest, das soll ja am 14. Nisan gefeiert werden, also das Passahlamm geschlachtet werden. Und das soll ja erinnern an die Befreiung aus Ägypten. Da heißt ausdrücklich, dieser Monat soll euch, ich ergänze, fortan der erste sein. Warum man das nie wirklich umgestellt hat, jedenfalls jetzt in der jetzigen israelischen Kalenderordnung, weiß ich nicht. Also Rosh Hashanah im Herbst ist eigentlich nicht ganz schriftgemäß. Müsste eigentlich der erste Nisan sein. Aber so ist es eben. Und Rosh Hashanah, haben wir gesehen, hat zu tun mit Weckruf, Selbstprüfung, Gericht, Sündenvergebung, Neuanfang, Aufbruch. Ich meine, was wir hier bei den drei Herbstfesten, die vier Frühlingsfeste sind ja schon erfüllt durch Jesus, durch Pfingsten und andere Dinge, haben mit dem ersten Kommen zu tun, die drei Herbstfeste mit dem zweiten Kommen. Wir dröseln das ja so ein bisschen auseinander, ja. Was ist Rosh Hashanah? Was ist Yom Kippur? Was ist Sukkot, das Laubhüttenfest? Aber das geht natürlich alles ineinander über. Das ist organisch. Auch bei den Frühlingsfesten. Natürlich, Gott, 50 Tage sollst du zählen vom Tag der Erstlingsgabe, also Auferstehungstag, Sonntag, Ostersonntag, bis Pentekoste, Pfingsten, Shavuot, Gabe des Geistes, der Erstling, die Erstlinge. Also Gott ordnet schon an, dass da Fristen dazwischen sind, aber mal jetzt von Pfingsten abgesehen, da waren es ja wirklich 50 Tage, da gehen die Dinge oft ineinander, verstehen Sie? Also die Feste sortieren das. Aber jetzt gerade bei den Herbstfesten ist das sogenannte Parousia-Geschehen. Das heißt das Wiederkunftsgeschehen. Das läuft zum Teil parallel und geht ineinander. Nachher vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr. Wir haben letztes Mal einen Exkurs gemacht, ausgehend vom Vorbeter Hasan, bei dem wir ja in der jüdischen Literatur gefunden haben, dass er nicht nur einfach ein guter Musiker sein muss, sondern dass er Tora studiert, dass er ein gutes Leben führt nach den Mitzvot, nach den Geboten, und haben vieles von dem als Anforderung in 1. Timotheus 3 und Titus 1 und anderen Stellen für die Ältesten gefunden. Und dann haben wir natürlich auch festgestellt, und da sind wir stehen geblieben, ja, das gilt ja in dem Sinn nicht nur für die Ältesten. Die Ältesten sollten ja als Hirten, als Unterhirten, Oberhirte ist Jesus, als Unterhirten nur vorangehen. Der Rest der Truppe kann nicht sagen, uns betrifft's ja nicht. Wir müssen nicht sanftmütig sein, nicht streitsüchtig und solche Dinge, ja. Das ist ja Quatsch. Sie sollen ja folgen. Nur sagt der Herr, naja, wenn jemand ein Aufseheramt, so könnte man Episkopus wörtlich übersetzen, Bischof ist sehr unglücklich, weil wir da immer eine kirchliche Hierarchie damit verbinden. Ist nicht der Fall. Jeder Gemeindeleiter war in diesem falschen Sprachgebrauch ein Bischof, ein Episkop, er war auch ein Presbyter, ein Ältester. Das eine ist Reife dem inneren Menschen nach, der geistlichen Statur, und das andere ist die Funktion. Ein vollmächtiger, gereifter Hirte. Aufseher. So. Das ist die Funktion. Und jetzt sagt die Schrift, naja, der muss also einen gewissen inneren Weg schon zurückgelegt haben. Insbesondere muss er schon Demütigungen erfahren haben. Der muss nüchtern sein, der darf nicht mehr allem nachlaufen und so. Aber der ganze Rest soll ja auch so kommen. Ist ja klar. Also insofern kann man das immer auf sich lesen. Und jetzt haben wir noch einmal Rosh Hashanah. Und ich habe ja schon gesagt, Rosh Hashanah hat es auch mit Weckruf und Selbstprüfung zu tun. Also im Festablauf wird ja hier das Schofar geblasen und es geht auf Yom Kippur zu, dem großen Versöhnungstag. Aber das läuft nicht einfach so ab, dass also sozusagen am ersten Tischri Rosh Hashanah, Neujahr, gefeiert wird und dann lebt man gerade so in seinem Stiefel weiter und dann kommt halt irgendwann Yom Kippur und dann kommt man von Yom Kippur nach Hause und sagt, juhu, alles wieder erledigt. So läuft es nicht, so läuft es auch im Evangelium nicht. Und die Zeit, beginnend von Rosh Hashanah, ist eine besondere Zeit der Selbstprüfung, der Beugung. Was war eigentlich, insbesondere im letzten Jahr, ist ja ein Jahr her, seitdem Rosh Hashanah war und Yom Kippur. Was habe ich nicht bereinigt? Was ist nicht in Ordnung? Und wo habe ich gefehlt? Und das ist also eine Zeit, auch in der Vorbereitung, Gott neu zu begegnen, unter Gnade Gottes. Aber nicht einfach nur locker flockig, sondern mit einem inneren Mensch. Ich bin so wenig kompatibel mit Gott. Kein leichtfertiges Gnadenverständnis. Also Rosh Hashanah ist ein Weckruf zur Vorbereitung auch auf die Begegnung mit dem Herrn und im Judentum eben wird das so verstanden, insbesondere auch auf das Gericht Gottes. Und wenn man das so umfassend sieht, dann hat eigentlich in der prophetischen Erfüllung, das war ja jetzt gerade so, wie die Feste feiern, in der prophetischen Erfüllung hat Rosh Hashanah eigentlich schon begonnen mit der Sammlung Israels. Das ist schon ein gewisser Weckruf. Gott holt euch zurück. Und wenn wir die Bibel besser kennen würden, dann wüssten wir, dass damit unheimlich viele Dinge im alten Bund vorhergesagt sind. Wenn Gott sich am Ende der Tage, da werden so viele Aussagen gemacht. Und wer sich auf Gott einlässt und die Schriften studiert, der stellt fest, hoppsa, wir sind nicht in irgendeiner Zeit, sondern wenn das geschieht, dann sollen wir uns bereit machen, dem Herrn ganz neu zu begegnen. Also Rosh Hashanah hat quasi im übertragenen Sinn schon 1882 mit der ersten Aliyah begonnen, Einwanderung. Natürlich war dann die Staatsgründung 1948 ein besonderer Markstein, die Eroberung der Altstadt und des Tempelberges 1967 und es geht ja immer noch weiter. Wir haben auch gesehen, Rosh Hashanah ist der Tag, Tag heißt auf Hebräisch Yom Teruah, da wird also das Shofar geblasen, dieser markerschütternde Klang. Ich habe das schon in einer der vergangenen Einheiten damit verglichen, die Verkündigung ist auch ein Weckruf. Verkündigung, Gottesdienst, Bibelstunde ist Trost, ist Ermutigung, ist aber auch Ermahnung. Da muss manchmal so markerschütternd werden. Also nicht, dass man jetzt das künstlich macht, aber ich habe es oft erlebt, dass ich in der Bibelstunde saß oder in einer Versammlung und der Herr hat zu mir gesprochen, und zwar Tacheles. Kennen Sie das auch? Und ist doch gut. Und da ist mir klar geworden, das geht so nicht. Das geht so nicht. Und das brauchen wir. Das brauchen wir. Also dieses Blasen des Schofars, das so erschütternd ist, so wachrüttelnd, das auch nicht immer unbedingt schön ist. Man kann so und so blasen. Und der Tag Rosh Hashanah wird auch Yom HaDin genannt, Tag des Gerichts, weil nach jüdischer Überlieferung an dem Tag immer Gott die Bücher hervorholt und guckt, was im Buch des Lebens und in den anderen beiden Büchern, die da genannt werden, steht. Und deswegen, also Sie haben jetzt so die, an Rosh Hashanah geht es immer um, wie stehe ich vor Gott? Was muss gereinigt, was muss geklärt sein? Wie sieht es eigentlich aus in meinem Leben? Wie laufe ich? Und deswegen ist zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur ist eine besondere Zeit, die eigentlich das ganze Jahr ist, an den Festen besonders, aber da ganz besonders zwischen dem ersten Tischri und dem zehnten Tischri. Zehnter Tischri ist Yom Kippur, Versöhnungstag. Und der erste Tischri ist Rosh Hashanah, Aufbruchssammlung. Yom Kippur ist Versöhnung. Da dackelt der Priester, der Hohepriester, einmal im Jahr ins Allerheiligste und da wirkt Sühnung. Ein ganz heiliger Tag. Und dazwischen ist die Slichot-Zeit. Das ist die Zeit, wo Gott überführen will. Slichot sind Bitten um Gebet, Bitten um Vergebung. Vergebung heißt Slicha. Also es geht um Gebete der Buße und der Reue zu hohen Feiertagen. Sehen Sie den geistlichen Aufbau, wenn man es überträgt? Gott ruft sich in Erinnerung. Es gibt besondere markante Punkte. Gott bläst das Shofar. Das muss von einem heiligen, geweihten Menschen gemacht werden. Kann nicht einfach nur so blasen. Geht nicht um Musik, es geht um den Ruf Gottes, der Ruf des Herrn in dein Leben. Der Shofar wird geblasen. Du bist erschüttert. Du spürst, das und das muss ich in Ordnung bringen. Ich kann nicht so weiterleben. Und du beugst dich vor Gott und suchst das Angesicht des Herrn. Und an Yom Kippur kommt dann sozusagen die Vergebung. Das muss man natürlich neutestamentlich verstehen. Wir müssen nicht jetzt mit Ziegenbock und Blut und so, sondern die Vergebung ist da in Christus. Aber en miniature läuft es immer wieder ab, dieser Weg. Immer wieder. Warn- und Weckruf, Maßstäbe Gottes. Wie beurteilt Gott unser Leben? Wie beurteilt Gott unsere Gemeinde? Wie beurteilt Gott unseren Hauskreis, unser Land? Unser Tun, Beugung, Vergebung, neues Leben. Und das brauchen wir. Das hat also alles mit Rosh Hashanah zu tun. Und deswegen wird sich auch an dem Tag gegrüßt, möge dein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Wir werden am Schluss sehen, dass wir hier Gewissheit haben können. Aber im Alten Bund ist das eben im gewissen Sinn nicht sicher. Und es ist natürlich immer auch der Aufruf zum Gehorsam gegen Gott. Das ist ein Weg des Heils. Das wird so wenig verkündigt. Einer der geistlichen Väter dieses Hauses hat vor Jahrzehnten gesagt, Gehorsam ist der Weg zur Freude. Das stimmt. Das stimmt. Die biblischen Grundprinzipien sind so einfach, Aber ich sage, in unserer verdrehten Zeit und in der verkehrten Welt der Evangeliumsverkündigung zunehmend wird das kaum noch gesagt. Es wird eine Zeit kommen, wo sie das Wort nicht ertragen. Also Zeit der Besinnung. Es ist aber auch eine Zeit, an der man sich erinnert, aber der Herr ist ja da. Es ist eine Zeit der Bündnistreue. Wenn Sie die Bibel lesen, dann stellen Sie ja plötzlich fest, wenn Sie vielleicht zerknirscht sind über Ihre eigenen Sünden und Fehler, huch, in der ganzen Bibel finde ich ja lauter so Typen wie mich, mehr oder weniger. Abraham log, Noah trank eins über den Durst, Elia wollte nicht mehr, Jeremia verfluchte den Tag seiner Geburt, David Ehebruch und Auftragsmord. Also das sind lauter so Vögel wie wir, aber der Herr. Aber der Weg ist nicht, ja dann ist auch egal. Gott liebt auch den Sünder und hoch die Tassen. Also das ist auch mal eine Erinnerung, dass der Herr treu ist. Eins dieser Slichot-Gebete lautet, und das hätten wir im Judentum gar nicht immer unbedingt so vermutet, Chatanau, wir haben gesündigt, unser Fels, vergib uns, unser Schöpfer. Das soll natürlich nicht nur einfach so formell gebetet werden. Zu mir kam mal eine Dame, schon längst beim Herrn, die sagte, in unserer Gemeinschaft ist üblich, dass Vergebung, Buße, Reue, das zählt nur dann, wenn Tränen fließen. Das kann man so natürlich nicht sagen. Die Menschen sind total unterschiedlich. Es gibt Leute, die sitzen so still und friedlich da und sind innerlich total getroffen und zerknirscht vor dem Herrn. Und andere, ja, das kann sogar bei einer Person unterschiedlich sein. Kann man nicht sagen, wenn es echt ist, müssen Tränen fließen. Aber es ist übrigens, by the way gesagt, ein großes Geheimnis, soweit ich es weiß, mag mich ein Zoologe korrigieren oder ein Biologe, ist der Mensch das einzige Wesen, das weinen kann. Also Tränen rausdrücken, das gibt's wohl im Tierreich, aber weinen im Sinne als Trauer und Tränen reinigen, das ist aber das nur nebenbei gesagt. Das ist was Interessantes. Weinen zu können ist eine Gnade. Das ist eine ganz seltsame Regung. Du zählst meine Tränen. Also der Schofar wird geblasen als Weckruf, Aufruf zur Besinnung, zur Selbstprüfung. Und so wird es ganz Israel gehen. Der Herr ruft. Ja. Er ruft zur Tora im Alten Bund und auch für die, die den Herrn Jesus jetzt noch nicht kennen. Und er ruft ins Land der Väter. Der Ruf ist ergangen und er geht. In Frankreich machen sie immer mehr Juden auf. Auch in Deutschland ist man nicht mehr sicher mit Kippa und Davidstern. Schon lang nicht mehr. Die ukrainischen Juden, die Israelis haben jetzt eine Rettungsaktion, haben sie es gut vorbereitet für alle ukrainischen Juden. Da gab es und gibt es gar nicht wen, die nach Israel wollen. Und. Es ist Aufbruch. 1882. Immer weltgeschichtlich mit Gerichtszeiten, Pogromen, Krieg, Judenverfolgung, schlimmste die Shoah, die Verfolgung im Dritten Reich. Aber auf der anderen Seite immer bewirkt der Herr einen Aufbruch. Der Shofar ist geblasen, kommt heim. Dann fällt die große Macht des Nordens, die in der Prophetie immer wieder eine Rolle spielt, 1990 und viele, viele Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen, ich weiß es gar nicht ganz genau, sowjetischer Juden, russischer Juden machen sie auf den Weg nach Israel. Also wir leben in dieser Zeit, dann haben wir die äußere Sammlung, dann das staatlich-kulturelle, religiöse Leben. Wir haben schon Frühfeigen. Gestern habe ich lang mit einer Frühfeige telefoniert. Die können telefonieren, die Frühfeigen. Messianische Juden sind Frühfeigen. Habe mich so gefreut, der Bruder steht neutestamentlich ganz klar. Er sagte, zwischen euch und uns gibt es keinen Unterschied, was unsere Situation in Christo betrifft. Ein Leib, eine Gemeinde, vielleicht unterschiedliche Frömmigkeit, Stile, Volkszugehörigkeit spielt für die Tradition und zum Zeugnis eine Rolle, aber jedenfalls nicht fürs Heil. Völlig wurscht, Sie Schwabe, Eskimo, Hottentott, sogar Badner, alle Menschen haben Zugang. Das ist völlig wurscht. Man kann nicht sagen, ich bin aber Jude, also da bin ich ein bisschen besser dran. Man muss mal aufpassen, dass wir hier nicht praktisch das Neue Testament wieder aushebeln, indem wir in einer falsch verstandenen Liebe zu Gottes Volk, das seine Hoffnung hat, wieder aus diesen Menschen mehr machen, als sie im Leib sind. Ja, die andere Seite ist natürlich, dass viele gar nicht mehr erkennen, dass Israel überhaupt noch eine Bedeutung hat. Und jetzt ist interessant, erst die Sammlung und dann nimmt Gott die Ölpresse, die Not in der letzten Zeit. Und dann heißt es, ganz Israel wird gerettet werden. Glauben Sie das, wenn der Herr das sagt? Ja, ich glaube es auch. Die Frage ist, was ist ganz Israel? Ja, sind alle lebenden Juden oder alle Juden, die je gelebt haben? Also eine Gruppe ist ziemlich sicher herausgenommen, das sind die, die den Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben. Markus 3, Matthäus 12, weil von denen, sagt der Herr, weil sie den Geist gelästert haben, diese Sünde kann nicht vergeben werden in der gegenwärtigen Weltzeit und in der zukünftigen. Also das kommende messianische Reich schließt sie noch aus. Aber ansonsten ganz Israel mit Eidschwur. Hosea spricht davon, dass der Herr sie zur Besinnung bringen wird, dass er zu ihren Herzen in der Wüste, in der Drangsal Jakobs reden wird. Jeremia spricht davon, ich werde das Geschick, Jeremia 33,7, ich werde das Geschick Israels wenden. Hat schon angefangen, sie zu sammeln. Schofar wird geblasen. Manche hören es gar nicht. Die müssen mal zum geistlichen Ohrenarzt. Die sehen das und hören das gar nicht. Das Schofar wird geblasen. Und dann kommt der große Yom Kippur. Sie werden zutiefst erschüttert sein. Hesekiel sagt, du hast zwiefach doppeltes gesündigt. Deine Sünden sind größer wie Sodom und Gomorra. Und deswegen, weil ich mich deiner erbarmen werde am Ende der Tage, sollst du Samaria und Sodom und Gomorra trösten. Muss ich mal vorstellen. So ist Israel das Modell für die Gnade. Also diesen großen Yom Kippur-Tag. Aber wie sieht dieser große Yom Kippur-Tag aus? Sie werden Jesus erkennen. Sie werden Jesus erkennen. Drum heißt da, ich werde das Geschick Israels wenden, sie reinigen von aller Schuld, aller Verschuldungen vergeben durch einen neuen Bund. Und dieser neue Bund ist geschnitten durch das Opfer. Jesu Bund muss immer geschnitten werden, weil ein Opfer gebracht werden muss. Schauen wir uns mal jetzt die einzelnen Gerichte an und dann versuchen wir mal ein bisschen auch eine Systematik in die Gerichte zu bringen. Also auch im Alten Testament wird natürlich gerichtet. Richten ist ein Wesenzug Gottes. Gott sagt nicht, ach was, auch egal, Teppich hoch, runterkehren, Teppich drüber. Gott klärt die Dinge. Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, Gott ist voller Huld. Aber er ordnet es im guten Sinn, da bleibt nichts zurück. Da müssen wir jetzt zwei Ebenen unterscheiden. Ganz generell heißt das Richten Gottes das Recht wiederherstellen. Das können wir ja auch. Baut doch der Nachbar seine Garage einen Meter auf mein Grundstück. Ich glaube, mich laust der Affe. Geht ja gar nicht. Da muss ich mir Recht verschaffen. Der Typ will ja nicht hören. Nun, da nimmt man nicht einen Presslufthammer. Selbstjustiz ist im Rechtsstaat nicht gut. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen erlaubt. Man muss dann eben entsprechende Rechtswege bestreiten, damit das Recht wiederhergestellt wird. Und das macht Gott auch. Das Recht zwischen Geschöpfen, zwischen Menschen, das aber nach seinem Recht, nicht nach meinen Vorstellungen. Gott stellt Recht her, wieder her. Aber auch, wo es um Recht in der Beziehung zwischen Gott und Menschen geht. Also wir müssen unterscheiden, das Gericht in dieser Welt und das endgültige Gericht in der kommenden Welt, also im Judentum. In dieser Welt ist alles vorläufig. Aber es ist nicht so, dass Gott in dieser Welt gar nichts macht. Es gibt auch in der jetzigen Welt schon Gerichte. Wir brauchen Ihnen ja nichts erzählen. Der Tod selber ist ja schon ein Gericht über den Abfall des Menschen. Aber jetzt mal weniger dramatisch, die Zerstreuung Israels, aber auch sehr dramatisch, die Zerstreuung Israels ist eine Folge eines von Gott angekündigten Gerichts. Wenn ihr untreu werdet, dann werde ich euch, 5. Mose 28, unter alle Völker zerstreuen. Und so gibt's ganz, ganz viele Dinge. Es gibt diesen Tuns-Ergehens-Zusammenhang im Alten Testament auch auf der persönlichen Ebene. Wo der Herr sagt, wenn du das tust, dann wirst du das erleben. Aber es ist noch nicht, es ist vorläufig und der Herr greift auch nicht immer ein. Ja? Also wie oft haben Sie auch schon gedacht, wenn irgend so ein schlimmer Verbrecher in der Geschichte oder im persönlichen Bereich und dann erwischt sie nie, ja. Was weiß ich, irgendein SS-Scherge, der schafft's über die Rattenlinie, so nannte man das über Italien, der Vatikan spielt eine Rolle, nach Südamerika zu kommen. Und erst viele Jahre später stellt man fest, der SS-Obersturmbannführer hat dort bis 1984 unter falschem Namen friedlich gelebt. Und da sagt man sich, Mensch, wo ist da die Gerechtigkeit Gottes? Nicht mehr in dieser Welt. Es sei denn, er hat auch schwerste Gewissensbisse gehabt. Mit manchen Dingen möchte ich nicht leben. Aber da geht es dann in der kommenden Welt. Also die kommende Welt bringt die vollkommene Gerechtigkeit. Aber richten hat es mit Recht herstellen zu tun. Und es ist interessant, was in Pirke Avot, das sind die Sprüche der Väter einer Schrift des Judentums, gesagt wird. Rabbi Jakov sagt, das ist so ein Stil, wie die die Dinge bringen, die Welt, diese Welt ist nur ein Vorhof der künftigen. Also die eigentliche Welt kommt noch. Das ist ja ein interessanter Aspekt. Also die orthodoxen Juden sagen, das ist hier alles nur Vorbereitung für drüben. Ich sage jetzt nicht, das ist nicht wichtig, aber das Eigentliche kommt. Kennen wir doch auch irgendwo her, oder? Diese Welt ist nur ein Vorhof der künftigen. Im Vorhof mach dich bereit, auf dass du eingelassen werdest in den Festsaal. Und weiter wird gelehrt, diese Welt ist wie der Vorabend des Schabbat und die Olam Haba, das ist die künftige Welt, ist wie ein ewiger Schabbat. Also wir sind alle am Vorabend des Schabbat und alle müssen sich bereit machen für den Schabbat, den Tag der Ruhe, des Friedens, der Gottesgemeinschaft. Das stimmt auch heilsgeschichtlich, wenn Jesus kommt, kommt das tausendjährige Reich, der Schabbat Gottes. Aber wer darf rein? Der, der sich bereit gemacht hat. Wer am Vorabend des Schabbat Speisen zubereitet, wird am Schabbat zu essen haben. Durch das Studium der Tora und durch die Mitzvot, die Gebote, bereiten wir uns auf die kommende Welt vor. Also im Judentum wird eigentlich unterschieden zwischen Olam Haseh, das ist diese Welt, und dann Olam Haba, die kommende Welt, die messianische Welt, die Welt der Gerechtigkeit, der hat etwas Endgültiges und ist eng verbunden mit dem Kommen des Messias, von dem wir ja schon wissen, dass es Jesus ist. Aber die Masse der Juden erkennt ihn nicht. Und viele Juden sind ja noch Agnostiker und Atheisten und wollen gar nichts von Gott wissen. Aber das Schofar wird geblasen. Der Druck und die Verhältnisse, die Erfahrungen im Leben, die Erfahrung als Volk, die Geschichte der Völker mit Israel wird immer mehr dazu führen, dass immer mehr sich aufmachen, den Herrn zu suchen. Nicht zuletzt durch das Zeugnis der messianischen Juden. Da könnte Eckhart viel mehr erzählen, wie sie von gar nicht wahrgenommen bis völlig abgelehnt und jetzt schon fast akzeptiert. Man weiß zumindest um sie. Und auch die Glaubenden aus den Völkern sollen ja das Volk Israel zur Eifersucht reizen, Römer 9 bis 11. Und wenn wir nächstes Jahr nach Israel gehen, ich meine, Sie stellen sich mal vor, wir hätten jedes Jahr, umgerechnet auf unsere Verhältnisse, 5, 6, 7, 8 Millionen, wir sind ja viel größer wie Israel, Christen aus der ganzen Welt, die nach Deutschland kommen und was wollt ihr alle hier? Ist so schön bei uns, Neuschwanstein und so. Nein, ihr seid ein ganz besonderes Volk. Gott hat euch erwählt. Und du bist vielleicht ein säkularer Deutscher und denkst, sag mal, haben die einen Schuss? Was ist mit denen nicht in Ordnung? Und dann stellst du aber fest, das sind nicht nur so vom Psychopharmaka abhängige und andere, sondern auch wenn es eng wird in der Welt, die stehen zu uns. Und das habe ich jetzt zunehmend gelesen, dass bis hinein in die politische Führung in Israel erkannt wird, die Evangelikalen in den USA sowieso, aber das sind Freunde Israels. Ich habe gerade dieser Tage von jemandem etwas bekommen, was wird alles Antisemitisches auch jetzt verbraten beim Russland-Ukraine-Konflikt. Ich möchte Ihnen gar nicht sagen, weil so einen Mist möchte ich gar nicht wiedergeben, aber da hängt Israel anscheinend tief drin und die Juden sowieso. Das nimmt zu in der Welt. Die Juden. Der Jude ist schuld. Also, das ist die Negativseite, aber die andere Seite ist, dass Gott es benutzt. Und Kaddisch ist ja ein Totengebet, wird bei jedem Tod gebetet. Also die Familie soll es ein Jahr beten. Und Nils Ederberg sagt, jetzt passen Sie mal auf, wie tief da schon, wenn den Jesus aufleuchtet, dann merkt man, da geht eine Welt auf. Nils Ederberg zum Totengebet Kaddisch. Zusammengefasst ist es ganz einfach. Gott ist groß und Gott soll uns Frieden, Erlösung, Errettung schicken, schnell. Es ist im jüdischen Kontext ganz klar, diese Art von Erlösung bedeutet endzeitliche Erlösung, dass es kein Böses, kein Leiden, kein Tod mehr auf der Welt gibt. Das ist, wenn Jesus die Regentschaft übernimmt. Das ist die Erlösung, die messianische Zeit. Also sie haben eine große Hoffnung, aber es ist alles noch so unklar. Sie warten auf den Messias, den Gott senden wird, und dann kommt auch ein endgültiges Gericht, dann geht es hinein in Olam Haba. Aber es ist nicht so fest und klar, wie das im Neuen Testament ist. Wissen muss man auch, dass im Judentum, im frommen Judentum sehr stark die Haltung verbreitet ist, die wir in Mishnah Traktat Sanhedrin 90a finden. Das ist so bekannt, wenn Sie einmal damit beschäftigt haben, das kennt jeder dann. Und zwar wird da gesagt, ja, wer darf jetzt ins Reich? Also alles immer noch ohne Jesus gedacht, ja. Wer darf jetzt ins Reich? Da wird seit 2000 Jahren auf ältere Schriften zurückgehen und ältere Überlieferungen. Ganz Israel hat Anteil an der kommenden Welt. Also allein, dass du Jude bist, heißt, du bist von Gott erwählt. Jetzt nehmen sie aber bestimmte Leute raus. Folgende haben keinen Anteil an der Olam Haba, der kommenden, an der zukünftigen Welt. Und das ist jetzt interessant, was Mishnah Traktat Sanhedrin 90a sagt. Wer sagt, die Auferstehung der Toten befindet sich nicht in der Tora. Also wer die Auferstehung leugnet, hallo? Da gibt es doch so ein Kapitel im Neuen Testament, da haben eine Gemeinde auch so ein Problem gehabt mit der Auferstehung. Und auch die Korinther, 1. Korinther 15. Ja, und überhaupt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, sagt doch Paulus, wenn es keine Totenauferstehung gibt, dann lass uns fressen und saufen. Entschuldigung, das sagt die Bibel. Denn morgen sind wir tot. Also wer nicht glaubt, dass die Schrift lehrt Auferstehung, der ist ausgeschlossen. Also so eine Art Grundglaube. Natürlich geht es hier um die Auferstehung Jesu zutiefst. Also in der Erfüllung. Und zweitens, wer sagt, die Tora sei nicht vom Himmel. Also wer den göttlichen Charakter des Wortes leugnet. Das sind doch Grundelemente, die wir auch haben. Die Bibel ist das Wort Gottes. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und auferstanden und gegen Himmel gefahren und sitzt zur Rechten des Vaters, von dann an er wiederkommen wird und so weiter. Essentials. Jetzt im Neuen Testament, da geht der Schwerpunkt, nachdem Jesus ja die Erlösung bewirkt hat, geht Gericht bedeutet, Gott will kompatibel machen in, für seine Gemeinschaft. Könnten Sie mit der Queen Mittagessen? Ich meine nicht, dass sie das nicht reinkriegen würden, was da serviert wird, sondern ich meine, dass sie so mit dieser Gesellschaft Besteck von außen nach innen und wie man ein Fischmesser, falls Fisch gibt, richtig bedient und ich weiß nicht und der Queen gibt mir nicht die Hand und ist nicht so einfach, ja, wenn nicht so einfach. Ich habe es noch nie ausprobiert, keine Zeit gefunden für die Dame. Ja, okay, das ist ja vielleicht mehr so äußere Fragen, was soll ich da anziehen? Ich kann ja nicht im blauen Done Arbeitsanzug da erscheinen oder in kurzen Hosen oder gleich mit Badeschlappen, weil ich anschließend ins Hallenbad wollte. Geht alles nicht. Okay, da macht man sich so seine Gedanken. Passe ich dahin? Gehöre ich dahin? Nee, bin ich eigentlich nicht. Da gehören wir nicht hin. Meine Eltern haben manchmal gesagt, das ist nichts für uns. Ja, ist nichts für uns. Jetzt Frage, passen wir in die Welt Gottes? Können wir am Tisch mit Gott sitzen? Ja, ich kann mit Messer und Gabel essen. Ja, haben wir ein hochzeitlich Gewand? Haben wir ein reines Herz? Denn nur die reines Herz haben wir. Sie merken schon, Antwort nein. Wir sind nicht kompatibel. Also muss Gott, der uns ja liebt und der retten will, im Gericht, in der Krisis, so heißt es griechisch, scheiden. Es muss in einem Prozess die Finsternis weggenommen werden, ins Licht gestellt werden, damit wir durchlichtet werden, damit wir kompatibel werden mit der Welt des Lichtes. Wir können nicht einfach so mit Gott Gemeinschaft haben. Gott ist Licht und er lebt in einer Welt der Licht und er ist von unzugänglichem Licht umgeben. Und ich bin nicht kompatibel mit dieser Welt. Aber Gott hat angefangen, indem er mich erlöst hat und hat gesagt, im Innersten lasse ich eine Sonne aufgehen, es werde Licht. Gott, der da spricht, in euren Herzen, es werde Licht durch das Evangelium. Aber ich muss durchlichtet werden. Das heißt, es findet fortwährend eine Scheidung zwischen Finsternis und Licht statt. Und alles, was nicht taugt, darf ich ins Licht stellen. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Nebenbei gesagt, der in der Gottesferne und in der Sünde verharren will, so möchte ich mal sagen, der meidet das Licht. Der will diesen Prozess nicht. Dinge, die man versteckt, die niemand mitbekommen soll. Ich meine, man muss nicht so machen. Ich finde es blöd, wie die das in Holland machen. Ich habe das nur von Noah van Haften gehört. Waren es die Reformierten oder wer waren das da jetzt? Da dürfte man keine Vorhänge haben an der Wohnung, am Haus. Warum? Das, bei uns kann man reingucken, ist alles in Ordnung. Ich möchte nicht, dass alle immer bei mir reingucken, ja. Aber dieser Grundgedanke ist ja nicht schlecht. Also bei mir kann man ruhig ins Leben gucken. Ich mag nicht. Es geht gar nicht um Gesetzlichkeit, aber ich will doch mit dem Herrn, und das ist doch mein tiefstes Glück. Wir sind doch gar nicht glücklich mit den Finsternispfützen, die wir so noch haben und unseren, wo wir meinen, wir verlieren was, wenn wir das ins Licht stellen. Also Gericht hat es mit ins Licht stellen zu tun. Und das möchte Gott. Gott möchte die ganze Welt retten und dazu muss er die Finsternis offenbar machen. Er muss ins Licht stellen und das muss zum Teil mit Schmerzen, wenn jemand nicht einzieht, ist, geschehen. Und es tut weh. Aber Gott kann gar nicht anders. Wenn Gott sagt, ich möchte dich nicht aufgeben, muss er ihn durchlichten. Und durchlichten scheiden von Licht und Finsternis im Leben, im Herzen, das kann er nur durch Gericht. Nicht nur, aber auch durch Gericht. Also, um zu retten, muss Gott richten. Das ist ein bisschen, das ist sehr steil, ich weiß, aber es ist so. Das Gericht ist nicht etwas, was außerhalb der Gnade und des Erbarmens und der Liebe Gottes steht, sondern das Gericht ist für bestimmte Verstockungsgrade, für bestimmte Situationen, Ausdruck der Liebe Gottes. Es kann sehr hart sein. Gott hat ein ungeheures Standing. Aber ich bin da nicht so hart. Ich schaffe das nicht. Der Hund hat sich jetzt angewöhnt, jeden Abend bettelt der bei mir um Leckerli. Früher hat sie sich hingelegt, Ruhe. Tarifzeit war erledigt, man muss auch nicht mehr Wache schieben. Schnarchte vor sich hin. Jetzt hat sie entdeckt, wenn sie das Herrchen mit ihren rehbraunen Augen nur lang genug anguckt, freudig wedelt und immer weiter guckt und immer weiter guckt, dann kommt zuerst der Satz, nein, es gibt nichts, vergiss es. Aber irgendwann halte ich diese rehbraunen Augen nicht aus. Und das weiß sie. Schwäche. Ach, egal, denke ich mir. Armer Hund. Aber Gott hat Standing. Das ist jetzt ein schwacher Vergleich. Aber Gott hat Standing. Sie müssen sich mal vorstellen, Gott liebt jeden so wie seinen eigenen Sohn. Und er sagt, mir tut's ja selber bis ins Herz weh, aber es geht nicht anders. So richtet Gott. Das größte Gericht hat er selber getragen am Kreuz. Nicht nur der Sohn. Gott war in Christus. Also das Gericht hat eine wichtige Funktion und die Gerichte Gottes. Und wenn wir nun durchlichtet werden, dann zeigt uns ja der Herr auch Dinge. Ja, was soll man damit machen? Wir wissen ja schon, wo Yom Kippur ist. Bei Jesus. Was ins Licht gestellt wird, ist Licht. Es gibt nicht eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. Es gibt nicht eine Sünde, aber es gilt auch das Wort, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Sonst ist ja nicht, also ich bin ja nicht wirklich betroffen, wenn ich sage, ah Mensch, das kann ich auch nicht jedes Mal machen, nur weil der, die, das, er, sie, was habe ich jetzt noch alles für Personalpronomen, ja, oder was, das macht, dann mache ich es auch so und dann zeigt mir der Herr, nee, du sollst dich nicht selbst rächen, mein ist die Rache. Er rächt sie allerdings mit Liebe, das ist ein bisschen was anderes. Ja, mein ist die Rache, also lass ich es, aber am nächsten Tag mache ich es wieder. Das sagt der Herr, ja, also das ist irgendwie nicht echt. Klar können wir auch rückfällig werden, das gibt's. Das demütigt uns noch besonders, wenn man mit derselben Sache zum wiederholten Male kommt. Haben Sie vielleicht sogar auch Sachen, wo Sie seit Jahrzehnten, Sie denken, Mensch, also Herr, das gibt's doch gar nicht, jetzt komme ich damit noch einmal. Der Herr sagt, her damit, ins Licht, Reinigung, Vergebung, aufstehen, weiter geht's. Das ist Gott, Yom Kippur. Ja, jetzt schauen wir uns mal einige Gerichte an, das geht jetzt wirklich ganz schnell. Also wie gesagt, auch der Gedanke im Judentum, dass es schon Gerichtszeiten Olam Haseh in dieser Welt gibt, das ist klar. Also ich nenne mal ein paar Stichworte. Vom Garten Eden über die Sintflut bis zu den Zornschalen gibt es immer auch Gericht. Wir müssen nur vorsichtig sein mit unserem Freunde Hiobs Gedanken, da ist irgendwo ein Tsunami oder ein Erdbeben oder da irgendwas passiert. Das ist weil, die haben sie auch verdient. Da wäre ich mal sehr, sehr vorsichtig. Aber wer sagt, es gibt überhaupt keine Zusammenhänge, der ist auch biblisch falsch gewickelt. Natürlich gibt es diese Zusammenhänge. Ich will mal einen nennen, dass Deutschland 1945 in Trümmern lag, das hatte sicherlich auch mit dem Umgang mit dem jüdischen Volk zu tun. Es gibt Verstockungsgericht schon in dieser Welt. Der Pharao, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, dann sagt Gott, jetzt musst du auch nicht wollen. Es gibt ein Point of No Return. Grundsätzlich, aber auch in einzelnen Fragen, dass man blind wird für bestimmte. Es gibt ein Verfinsterungsgericht und Dahingabegericht, in dem ist die westliche Welt zunehmend, nach Römer 1, weil sie Gott nicht ehrt, hat er sie dahingegeben, dass sie verfinstert in ihrem Denken. Und dann lesen Sie doch mal Römer 1. Jetzt musst du tun, was du bisher tun wolltest. Ich habe oft genug gerufen, gewarnt. Du hast die ich gesandt habe, noch verlacht. Du kannst das ganze Alte Testament lesen. Der arme Jeremia, was war das für eine Verkündigung? Im Namen des Herrn, aber da gab es nur Schläge, Druck und Ausgrenzung. Die ganzen falschen Propheten haben gesagt, der Herr hat euch lieb. Und nicht, Jerusalem wird noch ewig bestehen, denn der Herr schützt diese Stadt. Der kleine Jeremia musste sagen, das ist alles, weil ihr Gott verlassen habt. Und wenn er nicht umkehrt, dann kommt das Gericht und Jerusalem wird zerstört werden. Und wo waren die Massen und wo wurde gejubelt und wo waren die Festivitäten und wo war die gesellschaftliche Anerkennung? Nicht bei Jeremia. Das heißt aber nicht, dass jeder Quertreiber gleich schon ein Jeremia ist. Das kann man natürlich auch nicht daraus schließen. Aber Achtung, der Hingabegericht. Es gibt in Israel das Beiseitesetzungsgericht. Da sagt Gott, wisst ihr was? Ihr habt einen Totschlag begangen, deswegen müsst ihr jetzt in eine Strafzeit. Also es war ja kein Mord am Kreuz. Erstmal haben ihn alle Menschen umgebracht, Aber Jesus sagt insbesondere für das jüdische Volk, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und damit stuft der Richter aller Welt das Gericht oder die Tat auf vom Mord auf einen Totschlag. Totschlag ist ja aus Versehen. Ja. Beim Mord gäbe es nach dem Gesetz, unter dem ja das Volk noch im alten Bund stand, keine Gnade, Todesstrafe. Bei Totschlag steht aus, wenn jemand aus Versehen, dann wurden im alten Bund die Zufluchtsstädte da eingerichtet. Das ist eine komische Sache, da musst du dann dahin flitzen, möglichst schnell, bevor da der Onkel oder der Vater oder jemand, die Brüder dich erwischen und totschlagen dürfen. Aber in der Zufluchtsstadt dürfen die nicht. Und er musste dort so lange bleiben, bis der hohe Priester stirbt. Und jetzt am Kreuz sagt der Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er stuft also ihr Vergehen vom Mord auf Totschlag herab. Das heißt, sie könnten in eine Zufluchtsstadt fliehen und dort geschützt sein. Was wäre die Zufluchtsstadt? Das wäre Jesus. Und deswegen haben sie in der ganzen Apostelgeschichte nochmal das Evangelium angeboten bekommen. Aber die Tür haben sie auch zugeschlagen. Sie sind in die Zufluchtsstadt. Und da kam das Gericht. Golgatha war das größte Gericht. Der Fürst dieser Welt wurde gerichtet. Die Sünde der ganzen Welt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Da sieht man schon das Geheimnis. Unausforschlich sind seine Gerichte. Haben Sie mal gefragt, warum das in Römer 11 steht? Was ist da unausforschlich? Da macht's bumm, der eine ist ewig verdammt und der andere ist ewig gerettet. Was ist da unausforschlich? Ja, weil es so nicht ist. Entschuldigung, so ist nicht. Das größte Gericht bewirkt die größte Rettung. Da merkt man schon. Richter retteten. Er hat nicht gesagt, also Israel ist völlig neben der Spur, sie schrien zum Herrn. Jetzt schicke ich mal einen Richter und was macht der Richter? Der macht Tabula Rasa in Israel. Macht er nicht. Der rettet das Volk. Vom Götzendienst zu Gott hin und dann auch von den äußeren Feinden. Manchmal auch umgekehrt. Das sind die Berufenen des Herrn, die zum Herrn rufen, die das Schofar blasen. Dann wird in der Schrift vom Richtstuhl Christi gesprochen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Da geht's gar nicht für die Glaubenden nach der Entrückung um Verdammnis oder Heil. Das ist ja für uns alles schon geklärt. Da geht's nur, da will Gott uns belohnen für das, was er in unserem Leben durch Gnade wirken durfte. Also wir werden belohnt, dass wir ihm nicht im Weg standen. Ich sage es mal ein bisschen so. Dann werden die Dinge auch geklärt. Ein jeder, was er gebaut hat, Gutes oder Böses. Aber es gibt keinen Verlorenen. Selbst wenn das Werk verbrennt, er aber wird gerettet werden wie durchs Feuer. Dann gibt es das Gericht über Israel nach Matthäus 12. Ihr werdet in der Wiedergeburt, sagt Jesus seinen Zwölfen, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, also wenn er in Macht und Herrlichkeit kommt im Reich, auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Aber da geht es um Regieren des erneuerten Israels. So wie die Richter richteten und regierten, so werden die 12 eine besondere Aufgabe im Priestervolk, im Reich Gottes haben. Nach Josua kamen die Richter. Können Sie die Bibelbücher auswendig? Josua Richter, nach Jehoshua, das heißt ja nichts anderes. Man könnte das Buch Josua auch das Jesusbuch nennen, griechisch oder latinisiert. Josua heißt Jesus. Nach Jesus kommen die Richter. Und die Richter, das sind die Glaubenden, die Glieder seines Leibes. Dann zwei Gerichte will ich noch erwähnen, dann sind wir am Ende. Das Gericht über Schafe und Böcke in der Endzeitrede Jesu, was er den geringsten meiner Brüder getan hat, Herr, wann haben wir dich im Gefängnis besucht, wann haben wir dir einen Becher gegeben und so weiter. Das, was ihr den geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wer einen Propheten aufnimmt, bekommt eines Propheten Lohn, da ist so ein Geheimnis. Die geringsten der Brüder, das ist für mich sehr stark das jüdische Volk auch in der letzten Drangsalszeit. Vielleicht durch die ganze Geschichte, vielleicht auch verfolgte Christen, vielleicht auch im weitesten Sinn alle Menschen, die unter Not sind, aber ganz eng die geringsten Brüder auf Israel bezogen. Und jetzt, das sind nicht Glaubende, die sind ja völlig überrascht, dass sie Zugang zum Reich bekommen. Und der Herr des Reiches sagt, weil ihr das diesen Menschen getan habt, schenke ich euch den Eingang ins Reich. Dort können sie noch zum lebendigen Glauben kommen. Aber sie gehen als Bürger in dieses Reich. Wenn die Gemeinde als Regenten in diesem Reich ist und Israel als Priestervolk, das ist eine ganz andere Stellung, aber dieses Reich hat ja auch Bürger. Da dürfen Leute eingehen. Das ist das Gericht über die Lebenden, wenn der Herr kommt, über Schafe und Böcke. Und umgekehrt gibt es auch welche, die sich nicht erbarmt haben. Also bitte, das ist vielleicht wichtig, Schafe und Böcke geht's nicht um die Gemeinde, sondern ich grenze es mal jetzt so ein, im Wesentlichen um das Verhalten der Goyim gegenüber dem verfolgten Israel am Ende der Tage. Es hat mit Gemeinde nichts zu tun. Natürlich darf die und soll die Gemeinde sich auch über Israel erbarmen. Das ist selbstverständlich, aber ihr Heil hängt davon nicht ab. Und die haben sich ihr Heil nicht erworben, sondern der Herr sagt, weil er das meinen geringsten Brüdern getan, schenke ich euch den Eingang ins Reich. Dort könnt ihr zum Glauben kommen an mich. Das wäre dann noch eine weitere Stufe. Und weil er das nicht getan habt, kommt er erstmal in eine Gerichtszeit. Eingang ins Reich verwehrt. Das Gericht über die Lebenden am Beginn des Reichs. Dann das letzte Gericht, das Gericht am großen weißen Thron, Offenbarung 20, 11 bis 15 Bücher wurden aufgetan. Buch des Lebens betrifft natürlich auch nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist schon vorher, vor dem Reich, vor dem Millennium entrückt und beim Herrn und kommt in Macht und Herrlichkeit mit ihm wieder und regiert mit ihm. Das Gericht am Ende des Millenniums, am Ende der 1000 Jahre, ist im Unterschied zu dem am Anfang der 1000 Jahre, wo das Gericht über die lebenden Völker stattfindet, das Gericht über die Toten. Da heißt das Meer, der Hades, alles gab die Toten wieder und sie mussten vor Gott erscheinen. Und sie wurden beurteilt nach dem, was in den Büchern stand. Das Gericht über die Toten am Ende des Lebens, da taucht dann auch der zweite Tod, der Feuersee auf. Ich will schließen, man könnte ja noch viel sagen, aber Sie merken schon, die Gerichte, das ist ein wichtiges Thema in der Bibel, aber ganz anders, wie das so allgemein verstanden wird. Also das ist für mich eine Verzerrung Gottes, wenn quasi gesagt wird, also es gibt einen Punkt, bis dahin ist Gott so ganz vergebungsbereit, gnädig, liebevoll und also da kannst du sagen mal, da gibt's nichts, was ihn hindern würde, dich in seine Arme zu nehmen, wenn du dich vor ihm beugst. Und dann gibt's aber einen Zeitpunkt, wo Gott völlig umswitcht und du kannst sagen, machen, was du willst. Gott interessiert das nicht mehr und jetzt gibt's nur noch eins, hau drauf. Das ist eine furchtbare Entstellung des Vaters und seines Herzens. Das tut ihm weh, weil so ist Gott nicht. Aber hart kann er sein, wenn es sein muss. Und für uns gilt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Jetzt Leben Gottes. Verborgen. Kommt nicht in ein Gericht, in kein Verdammungsgericht. Die Sache ist einmal gerecht gesprochen. Wir sind schon in der Lichteswelt und sollen darin hineinwachsen. Er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Er gehört schon der, ich sag's mal im jüdischen Sinn, dem Olam Haba, der kommenden messianischen Welt an, welche für uns untrennbar verbunden ist mit Jesus, der Christus ist. Amen. Herr Jesus, wir brauchen das immer wieder, dass auch Schofar in unserem Leben geblasen wird, dass wir wachgerüttelt werden, dass wir nicht einfach so in dem Trott weitermachen. Du schenkst ja und gibst ja besondere Zeiten in deinem Volk im alten Bund und wir brauchen auch immer wieder besondere Zeiten, wo du hineinredest, hineinwirkst, wo du aufwächst, wo du durchrüttelst, wo du aber auch ermutigst und tröstest und sagst weiter so. Danke für deine Liebesmühe, danke für deine Treue und dass du so mit uns gehst und dass deine Treue auch deinem Volk gegenüber deutlich wird und deiner Welt. Du bist ein wunderbarer Herr, du bist wirklich ein guter Hirte und wohl dem, der sich dir anvertraut und der dir vertraut. Amen.